Happy Shooting, Folge 707, der Hammerstoßer. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, schönen guten Tag ins Kraftwerk, lieber Chris.
Ahoi. Ahoi,
ja, bist du auf dem Schiff?
Ist es jetzt auch laut genug? Ja,
ja es ist laut genug.
Ja, es ist laut
genug. Ah, es ist nicht schön. Wir sind wieder da, live, Dienstag.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, das ist sehr schön. Das ist alles sehr, sehr schön.
Ja, Happy Shooting, der Fotopodcast. Müssen wir es eigentlich noch erklären? Naja, sind wir wieder ein paar neue dabei. Also, wir reden jetzt die nächste Stunde anderthalb. Mal schauen über Fotografie und unter anderem über folgende interessante Themen. Warte, man muss das hier noch wegmachen. So, da wäre zum Beispiel noch ein Nachtrag. Es gibt ein paar News, eine über Canon, eine über Sony. Wir haben einen Link-Tipp über die Sportfotografie. Ja, wir reden über das meistfotografierte Objekt auf dem Mars, über eine etwas unglückliche Geschichte mit Retuschen, eine Videodoku, wir haben Fotos von Tieren oder mit Tieren und ja, das war's eigentlich. Dann reicht's auch.
Gewinner wollen wir noch ermitteln.
Stimmt, und es gibt noch eine neue Gewinnerin oder einen neuen Gewinner. Für
so schaut's nämlich aus.
Unsere Fotoaufgabe. Ja, das ist es und dann fangen wir doch mal an, oder? Oder nicht?
Los geht's.
Gut. Dann fangen wir an mit dem üblichen Hinweis. Wir sind hier live. Es ist heute der 13. April 2021 und das heißt, dass hier wieder ein Haufen lustiger Menschen unterwegs ist bei uns im Slack. Das ist hier so der Chat hier unten, wie ihr den seht. Und da sind gerade zum Beispiel der Jochen, der Rolf, der David, der Jens, Christian, Uwe, Laurent.
Es ist gefährlich, Holger, einzeln vorzulesen.
Nee, ich möchte das jetzt mal machen. Könntest
jetzt Holger, jemanden vergessen?
Rolf hat
jetzt. Ist relativ schon, ruhig heute.
Ist relativ ruhig heute, aber das muss ja nicht so bleiben. Ja, Sonja vermissen wir noch, aber okay. Wer da auch mal mitmachen möchte, geht doch einfach mal auf unseren Slack. Da gibt es den Kanal dienstags 18 Uhr und da könnt ihr uns hier so von der Seite anquatschen. Also von dieser Seite hier, da seid ihr. Dann haben wir unsere Kanäle für Fragen. Einmal auf dem Slack HSFragen, einmal auf Twitter Hashtag HSFrage und natürlich Audio oder Video an info@happyshooting.de. Und das hier ist ein Audio-Podcast, aber auch auf Video, happyshooting.de/video. Das ist unser YouTube-Kanal und freuen wir uns natürlich über Klicks auf die richtigen Knöpfchen. Wenn ihr da was Rotes seht, einen roten Knopf seht, dann habt ihr noch nicht Subscribe gedrückt, dann macht das doch einfach mal. Dann kitzelt ihr den Algorithmus bei YouTube und der kitzelt dann wieder uns. So einfach ist das. Ja, an dieser Stelle käme jetzt die Lobhudelung. Aber da die erste Woche des Monats rum ist, sind die ganzen Daueraufträge schon vorbei und deshalb gab es nichts. Aber es gibt einen, der trotz allem unermüdlich immer was für die Sendung tut. Und zwar jede Woche, wenn wir hier eine Sendung machen, meldet sich Tobias mit den Kapitelmarken bei mir. Und dafür nochmal ein tolles Dankeschön. Der hatte Spaß. Du erinnerst dich, die letzte Sendung hatte einen kleinen Fehlstart.
Ja.
Und was Tobias macht, ist, der packt, also für YouTube, das, was wir hier im Audio haben, das machst du. Mhm. Aber auf YouTube haben wir eben auch nochmal Kapitelmarken und die sind separat davon, weil da ist ja noch irgendwie, die müssen von der Zeit her anders sein. Da ist die Pre-Show davor noch ein bisschen. Mhm. Und dann ist da irgendwie, muss das korrigiert werden. Und das korrigiert der Tobias auch immer schön. Und hat mir geschrieben, so hinterher so, Mist, ihr habt mit eurem blöden Fehlstart, habt ihr mich voll durcheinander gebracht.
Man muss das wahrscheinlich zweimal korrigieren.
Wir bitten, lieber Tobias, wir bitten um Vergebung. Ich kann allerdings auch nicht garantieren, dass das nicht wieder passiert.
Ach, Tobias. Du willst es doch auch. So.
Tja.
Nee, schön. Das ist ein toller Service.
Ja, dann hatten wir noch einen Nachtrag von Holger, der gerade im Chat unterwegs ist. Und zwar hatten wir letztes Mal über die Gameboy-Kamera erzählt. Du erinnerst dich?
Ja.
Und die hatten wir tatsächlich vor einiger Zeit hier schon mal als Geräuschrätsel.
Die Eltern erinnern sich. Die Älteren.
Die Älteren unter euch die Älteren, erinnern sich.
Nicht die Eltern.
Und das hatte uns der Holger Krupp geschickt. Und da hat er dazu auch ein Video gemacht. Und das gucken bzw. hören wir uns jetzt einfach nochmal an. Also für die, die nur hören, das ist ein Gameboy und die Kamera und was die für lustige Geräusche macht. Und dann fotografiert er damit und dann druckt er das auch noch aus auf dem dazugehörigen Gameboy-Drucker.
Was nicht alles
und, gab. Und ne? Für die, die zuschauen, hier, guckt doch einfach mal. Also wir sehen
ein schöner blauer Gameboy Gerät. Mit einer Kamera oben im Cartridge-Slot.
Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen. Kann ich das mal ein bisschen lauter machen?
Macht die tolle Musik. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie jetzt schon das Copyright triggert hier.
Ist mir jetzt egal. Mach's noch ein bisschen lauter. So.
Tack. Müsste man's auch nicht hören. Was hat er da eigentlich für ein schönes transparentes Kabel? Das ist ein Stromkabel oder was hat er da?
Nee, das ist dieses Verbindungskabel. Naja, und die Kamera ist halt nicht nur einfach eine Kamera, sondern die macht halt auch noch.
Ist das Kabel vom Gameboy zum Drucker oder was ist das?
Weiß ich nicht. Mach noch lauter. Also das ist ja eigentlich nicht nur eine Fotosoftware, sondern ein Spiel. Jetzt schaltet den Drucker ein.
Oh. Drucker. Aber ist es nicht erstaunlich, wie grottenschlecht diese Displays damals waren?
Ja, und man hat die Kisten geliebt. Pixel oder sonst was.
Kannst echt kaum was erkennen.
Demonetarisiert können wir gar nicht werden, weil auf dem neuen Channel haben wir noch keine Monetarisierung
freigeschaltet.
Jetzt druckt er.
Mach's leiser! Mach's leiser!
Ja, ist okay.
Alter. Also Beschwerde-E-Mails der Zuhörenden bitte an Chris schicken.
Das war jetzt doch nicht so laut, oder?
Alter.
So. Und jetzt doch ausschalten und das Papierchen abreißen. Das Ausgedruckte mit den 13,5 Pixeln drauf.
Aber das ist kein Thermodruck, ne? Das ist wirklich genadelt, oder was ist das?
Ich habe kein. Nee, das war kein Nadel. Das war schon Thermo.
Das hätte so ein Krach für ein Thermo?
Ja, das ist der Vortrieb. Ganz sicher. Also bitte, Holger, erklär uns auf. Aber ich glaube, das ist ein Thermodrucker. Eine Kreischsäge, genau.
Eine Kreischsäge.
Ist das also, geil. Jetzt wisst ihr auch, wie die Kamera vom Gameboy aussieht, was für lustige Musik sie macht. Genau, David, es gab so gar keine so kleinen Nadeldrucker.
Das damals. Ist ein
batteriebetriebener Thermos.
Ja, es ist schon klar, aber das klingt echt brutal. Alter Schwede.
Unglaublich. Ja, gut, ich werfe mal den Link zu dem Video nochmal zu den Shownotern, die heute auch wieder dankenderweise dabei sind.
Damals, als die Pixel noch einzeln durchnummeriert wurden. Da kannte man noch jedes Pixel persönlich bei Namen.
Damals.
Bei der Welt apropos damals, die Firma Canon gibt es ja auch schon ziemlich lange. Mhm. Und jetzt halte ich fest, ich habe gelesen, dass Canon jetzt zum 18. Mal in Folge Nummer 1 ist auf dem Kameramarkt, was die weltweiten Umsätze anbelangt. Also den Absatz von Kameras. In der Welt, also wahrscheinlich nicht zwingend die Umsätze, aber den Absatz von Kameras, also die meistverkauften Kameras.
Das müssen die aber mit Sicherheit irgendwie eng qualifiziert haben.
Bei Systemkameras.
Systemkameras.
Keine Kompaktkameras, also so Systemkameras.
Weil der größte Kamerahersteller der Welt ist der hier. Das sind die mit den Apple. Smartphones.
Klar, naja, nee, es geht um die Systemkameras. Ne? Also das, womit die meisten von uns wohl arbeiten werden. Und das fand ich faszinierend, weil 18 Jahre, das klingt ja erstmal ganz nett, aber das Ganze fing tatsächlich schon 2003 an mit der EOS 300D. Das war ja die Zeit, wo Canon erstmals gekommen ist mit einer bezahlbaren Spiegelreflexkamera digital mit Sensor. Und ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern. Ich hatte deinen Bruder damals getroffen. Der hatte diese 300D und war total fasziniert von so einer digitalen Canon-Kamera, weil ich hatte selbst auch Canon-Kamera, aber analog. Und war nur nicht so angetan von der Performance, also die Geschwindigkeit. Das ist so, bis das Bild auf dem Display angezeigt wurde und wenn man blättern wollte, das war wirklich so, dass du auf die Taste gedrückt hast und hast irgendwie so ein gefühlte 1-2 Sekunden gewartet, bis das dann angezeigt wurde. Das war so ein bisschen träge, aber rein von der Technologie her hat mich das echt angefixt. Und ich war dann ja auch relativ schnell dabei mit dem Nachfolger, kann ich gleich mal erzählen. Aber ja. 2003 fing das an.
So bin ich ja auch mit Canon eingestiegen.
Mit der
300D.
Du hattest die 300er, okay.
Ja, das war meine erste digitale Spielreflex. Das war genau der Punkt, wo ich drauf gewartet hatte. Ich hab das Feld schon so ein bisschen mitverfolgt, ja. Aber das war tatsächlich am Anfang. Also ich als Kind der analogen Spiegelreflexfotografie einfach wollte wieder Spiegelreflex, ganz klar. Das war einfach, das kannte ich, da konnte ich mit arbeiten. Und dann gab es ja erstmal die richtig dicken, teuren, also dick mussten sie nicht sein oder dick mussten sie sein, weil die Technik noch sehr dick war.
Ja, das auch.
Und da redeten wir dann von, was weiß ich, 4.000, 5.000, 6.000 Euro für so eine Spiegelreflex. Und erst als dann die 300D kam, die das dann für circa 1.000 Euro erschwinglich gemacht hat, ja, dann war einfach klar, das muss ich jetzt Geld locker machen. Das war ganz logisch. Und die hat mir auch am Anfang recht lange gute Dienste geleistet.
Ja, also wirklich verrückt. Also als ich das gelesen hatte, also 2003 Canon, wie gesagt, schon mal weltweit führend, was den Absatz von Kameras betrifft, Systemkameras. Und seitdem jedes Jahr, ich finde das unfassbar, wenn man überlegt, wie sich der Markt da auch entwickelt hat in der Zwischenzeit. Und es steht geschrieben, ich habe es natürlich nicht selbst durchgezählt, dass es inzwischen 118 Objektive von Canon gibt mit EF und RF Bajonett. Also das ist, da ist Auswahl.
Nicht schlecht, Herr.
Und du hast ja auch letztes Mal oder vorletztes Mal erzählt, dass Canon ja doch das ein oder andere Objektiv einstellen oder nicht mehr produzieren wird, wo wir spekuliert haben, ob das vielleicht ist, weil dann RF-Objektivnachfolger zu den EF-Objektiven kommen. Das wäre eine Option. Vielleicht sind aber auch 118 Objektive doch mehr als genug und man kann dann wirklich mal auf seine Umsatzzahlen schauen und dann irgendwelche Brennweiten streichen, weil es genügend Alternativen im Portfolio gibt. Das ist ja auch denkbar.
Ja. Ja, aber schnell war die nicht, die 300D. Wirklich nicht. Und vor allem das Interessante war ja, weil die war okay, die hat APS-C, ne, aber hat ordentliche Bilder gemacht. Mhm. Also ich war da echt hin und weg. Und wenn ich mir die heute angucke, die Bilder von damals, ja, du hast heute mehr Dynamik und was weiß ich alles, aber richtig, die war für damalige Verhältnisse richtig gut.
Ja.
Und man war durchaus auch in der Lage, damit professionell zu arbeiten. Ich habe sogar Bilder, die ich verkauft habe aus der damaligen Zeit, also die ich später dann verkauft habe, weil sie einfach vom Inhalt sowas gepasst haben, die ich mit der 300D gemacht habe, hat nie irgendjemand danach gefragt. Mhm. Und das große Problem mit der 300D war, sie war silbern.
Gab's die tatsächlich nur in Silber?
Ja, die gab's, glaube ich. Ich glaube, in Japan gab's sie noch in Rosa. Bin mir nicht ganz sicher.
Okay.
Die Kiss hieß die damals dort.
Mm. Richtig. Ja. Ich erinnere mich wieder.
Also das Ding war, ich habe das Material eigentlich ganz gern gemocht von der Haptik. Das war so ein Hartplastik, wie auch so Motorradhelme oder so gemacht sind aus was Ähnlichem. Und die war auch quasi unkaputtbar. Also zumindest das Gehäuse konntest du, glaube ich, kaum kaputt kriegen durch Runterwerfen oder so. Und das Problem war dann aber, dass die Profis sich damit nicht zu den Kunden getraut haben, weil du wartest halt oder hast zumindest damals vom Profi eine dicke, große, schwarze Kamera erwartet. Und das ist ja heute eigentlich noch so ein bisschen, dass du zum Überzeugen, dass, auch wenn du es nicht bräuchtest, ein Arzt hat, muss keinen weißen Kittel tragen, aber tut es natürlich, weil ihm das Autorität verleiht. Und genauso ist das mit einer entsprechend dicken Kamera, weil halt die meisten Kundinnen und Kunden es nicht wissen, dass es nicht an der Kamera liegt, das Foto, sondern an den hinter der Kamera. Mhm. Deshalb war das damals quasi, das war die größte Kontroverse überhaupt. Alle wollten sie diese Kamera und alle haben sie, zumindest die Profis, haben alle rumgekotzt, dass sie nicht schwarz ist.
Wurden ja da vielleicht die schwarzen Schutzüberzüge erfunden, die gepolsterten?
Nee, die waren damals noch nicht. Aber es gab damals tatsächlich Leute, die sie dann gemoddet haben. Also die sie dann zerlegt haben und das Gehäuse dann umgespritzt haben. Ja. Gab's alles. Und das Rosa war, glaube ich, auch so eine Modding-Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, der Kai hat ja mal Kai Wong, der hat ja mal eine Nikon Pink gemacht. Mhm. Für den
Channel. Das weiß ich noch, ja.
Aber ohne sie aufwendig zu zerlegen. Der hat es einfach nur abgeklebt.
Jens schreibt hier im Slack, zeigt mal die Rückseite. Das Display war süß.
Ja, das war relativ klein.
Das war relativ
winzig. 2,5 Zoll, keine Ahnung. Relativ klein jedenfalls.
Ja, aber trotzdem, also die Kamera
hat ja auch nicht viel Auflösung, aber es war eine Spiegelreflex. Das war ja der Witz, also bis dahin war ja im bezahlbaren Preisrahmen und da war man auch schon schnell mittel bis hoch dreistellig, diese Kompaktkameras. Und da war halt ein festes Objektiv drauf mit einem festen Bereich, in dem man arbeiten konnte. Du hattest kaum Möglichkeiten, eine Blende zu verstellen. Wenn du Glück hattest, gab es irgendwie 2-3 Blendeneinstellungen bei den Kameras. Und dann war es das. Und plötzlich war eine Kamera da, die in einen bezahlbaren Raum gerückt ist, wo du deine alten analogen Objektive weiterverwenden konntest, wenn man denn schon eine Canon hatte. Bei mir war das ja so. Die konnte man plötzlich weiterverwenden und das bediente sich genau wie die analoge, also genau wie die analoge Kamera, genau natürlich nicht, aber man hatte eben die Blendeneinstellungen, wie man sie eben von seinem Objektiv kannte und konnte die Zeiten besser regeln. Und ach, das war schon alles ziemlich cool. Und auch wenn sie langsam war, war sie ja immer noch schneller als eine analoge Kamera, weil du hattest halt sofort dein Bild. Ja, das war schon ein Game Changer an dieser Stelle.
Hier im Slack wird gerade die Rückseite im Foto nachgereicht.
Genau, und das Schulterdisplay war hinten über dem Display.
Genau. Ja. Oh je.
So war das.
Das war ein Rückendisplay sozusagen.
Inzwischen hat sich da Canon ganz schön gemausert, was das anbelangt. Kommen wir gleich mal dazu. Was ich noch gelesen habe, ist, dass jetzt 2019, das ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Jährchen her, die 100-millionste EOS-Kamera verkauft wurde. Das muss man sich auch mal reinziehen. Hui. Also seit 2003, also viel früher gab es da, glaube ich, keine. Obwohl EOS ist wahrscheinlich auch analog mit gemeint, ne? Also kann das schon weit zurückreichen. Sind wir mal vorsichtig. Die meinen bestimmt nicht nur digitale, das kann ich mir nicht vorstellen. Und vor kurzem, also vor ein paar Monaten, soll das 150-millionste Objektiv produziert worden sein. Mhm. Also das sind schon absolut enorme Zahlen, finde ich. Und bei mir war es ja so, dass ich bei Canon überhaupt reingekommen bin, das war 1999. Das war bei unserer Hochzeit, also Tanja und meiner Hochzeit. Da haben wir uns quasi von dem geschenkten Geld, wir haben ein bisschen Geld geschenkt bekommen, haben wir gesagt, wir wollen ja eine schöne Hochzeitsreise machen, da wollen wir auch schöne Fotos machen und da wollen wir eine moderne Kamera haben. Und dann sind wir losgezogen in ein Fotogeschäft, haben uns verschiedene Kameras angeguckt, darunter auch Nikons und Canons. Und gewonnen hatte damals einfach so, wie wir es immer sagen, fass die Kameras an, schau durch, guck, ob du sie verstehst, ob sie dir in irgendeiner Form sympathisch ist. Und haben eine Canon EOS 50E geholt. Das war die, wo du mit dem Auge den Fokuspunkt wählen konntest.
Ja.
Da gab es links, Mitte, rechts 3 Stück. Und je nachdem, wo du hingeguckt hast, hat er da fokussiert. Hat gut funktioniert. Also ich bin da gut mit klargekommen. Das war sehr angenehm. Und das war 1999. Das war noch eine analoge. Und bei mir ging es dann tatsächlich los, das muss 2005 gewesen sein, mit dem Nachfolger von der gerade genannten, nämlich mit der 350D. Das war dann der direkte Nachfolger von der 300. Und die hat so ziemlich alle Schwachstellen beseitigt, die die 300 hatte. Also wenn du sagst, es gab die 300 nur in Silber, die 350D gab es halt in Schwarz. Sie war deutlich schneller. Also wenn man das Foto gemacht hat, hat man auch nahezu sofort das Bild gesehen und man konnte relativ schnell durchblättern. Also das war überhaupt gar kein Vergleich mit der 300. Natürlich sind heutige Kameras nochmal ein Zacken schärfer. Aber das war damals wirklich, wirklich benutzbar. Es war halt immer noch ein relativ kleines Display und ich glaube, das Schulterdisplay ist da auch hinten drauf. Aber das war absolut geil. Und damit habe ich wirklich gearbeitet und dann auch professionell gearbeitet, also tatsächlich auch verkauft damit. Also das war so mein Einstieg in diese digitale Spiegelreflex-Szene. Und dann ist es allerdings relativ schnell dann doch das Vollformat geworden. Das ist dann 2008 gewesen, habe ich extra nochmal nachgeguckt, mit der 5D, damals die Mark I. Das war kurz bevor es den Nachfolger, die Mark II, gab. Das war gerade so die Zeit im Umschwung. Da wurde gerüchtelt, dass die 5D Mark II kommen sollte. Und alles schöner, weiter, größer, besser. Aber ich hatte so gelesen, was die Gerüchteküche gesagt hat und habe gesagt, da ist mir ein guter Preis wichtiger als die neuere Kamera, weil die 5D auf jeden Fall schon mal ein Zacken schärfer und besser ist als die 350D. Und ich habe wieder die Brennweitenbereiche, die ich kannte von den Objektiven, die ich benutzt hatte aus der analogen Zeit.
Man ist ja schon so ein bisschen Gewohnheitstier, ne?
Das, absolut.
Ja, das ging mir da ja auch so.
Das war halt so merkwürdig, wenn du gesagt hast, ich mache einen 50er drauf und alles war sehr porträtartig plötzlich. Also man hat sich schon dran gewöhnt, aber es hat mich doch immer so ein kleines bisschen gezwickt, weil es waren ja trotzdem relativ große Objektive, weil es natürlich Vollformat-Objektive waren, also die meisten jedenfalls, die ich hatte. Ich hatte relativ wenig EFS mir damals gekauft. Dann habe ich die 5D ganz günstig, aber zu einem guten Preis bekommen mit diesem 24 bis 105 mm im Kit. Und das war dann nochmal so richtig so ein Augenöffner. Die war natürlich größer und schwerer, lag aber damit auch nochmal besser in der Hand, ließ sich nochmal besser bedienen mit dem Daumenrad hinten drauf. Das habe ich gesagt, will ich gar nicht mehr anders haben. Und damit bin ich dann so richtig. Ich habe
gerade diskutiert, was da für Karten drin waren. Das waren
CF-Karten. Ja.
SD gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
Nein, das war gar kein Thema. Es waren alles CF-Karten. Wenn es keine Sony Memory Cards waren, bei so Sony Kameras, dann waren es CF-Karten.
Memory Stick von Sony.
ja, ganz genau.
Proprietäre.
Ja, und dann hatte ich die 5D und habe damit quasi alle meine Jobs erledigt. Dann auch das Business gestartet. Ich glaube, bei unseren ersten Workshops hatte ich tatsächlich noch die 350D. Die hat mal einen Sturz in Tübingen abgefangen. Da bin ich irgendwie von so einer Treppe runtergestürzt und habe mich dann mit der Kamera abgestützt. Also so viel zum Thema unkaputtbar. Genau, den Fuß noch umgeknickt dabei.
Geschichten, die man heute gern erzählt.
Das war unglaublich. Aber die Kamera hat es ausgehalten und ich bin da voll drauf gedotzt. Also das war schon geil. Ja, und mit der 5D, die hat auch eine Menge mitgemacht, wenn wir beim Thema Stürzen sind. Ich hatte da, habe ich jetzt gerade nicht hier neben mir liegen, aber so einen schönen Nackenstrap mir immer hängen gehabt. Und dann habe ich ein Event fotografiert auf der Ranch, eine Feier. Und habe dann auf so einer aufgebauten Holzbühne fotografiert, so Line Dance und sowas. Und wollte dann runter von der Bühne und hatte den Gurt aber nicht ums Handgelenk gewickelt, sondern der hing nur so lose runter. Und dann hatte ich die Kamera, weil ich dann ja einen Sprung runter gemacht habe, die Kamera ein bisschen tiefer genommen. Und dann bin ich vor der Landung mit dem Fuß in diese Handschlaufe rein und dann quasi den Fuß zur Landung aufgesetzt und dabei hat der Fuß mir die Kamera aus der Hand gerissen und dann so richtig Bradoff. Hat sie überlebt? Ich habe dann weiter fotografiert. Die funktioniert bis heute. Also es ist, man kann ja auch mal Glück haben.
Ja.
Macht das nicht nach. Wenn ihr Nackenstrappen habt und ihr habt den nicht um den Nacken gestrappt oder über die Schulter gelegt, bitte immer ums Handgelenk sichern. Das böse
Fall. Ja.
Aber, was ich dann noch sagen muss, 2008, ne, die 5D, das war dann die letzte Canon tatsächlich, die ich gekauft habe, weil dann 2014, da ist echt viel Zeit vergangen, bin ich dann auf die Olympus, auf die EM1 umgeswitcht und seitdem auf die Mark II und Mark III von der EM1. Ja, und inzwischen hadere ich ja mit mir, ob ich nicht wieder zurück zu Canon switche mit dieser R6, die mich ja doch irgendwie ein bisschen anmacht, ne. Das ist so mein Werdegang.
Wie sieht das bei dir früher, so aus? Früher oder später. Also ich hab so relativ schnell so den Schritt von der dreistelligen zu den zweistelligen und dann zu den einstelligen gemacht. Also von der 300D auf die 20D. die für mich damals auch revolutionär war, weil die 10D, die hatte ich mal in der Hand und die war echt lahmarschig. Also nicht viel schneller als die 300D. Und dann
ja, das war wieder wie diese 300er, ja.
Da haben sie einen neuen Prozessor reingemacht, die war besser. Und dann von der 20D auf die 5D und dann auf die 5D Mark II und dann auf die 5D Mark IV, weiß jetzt die Jahreszahl nicht, aber das war so relativ, ich glaube, ich war einfach für Canon so der Idealkunde. Also genau das, was sie eigentlich wollten. Ne? Die Leute steigen irgendwo im Anfängersegment ein und gehen dann so Stück für Stück auf die höheren Modelle und die haben genau immer das getan oder fast genau immer das getan, was ich gebraucht habe. Mhm. Und dann bin ich da jetzt gelandet und Papa hat jetzt zwischendurch noch diesen Seitenschritt auf die 7D Mark II gemacht, weil die schnell ist und APS-C macht und besser für Teleschüsse ist und so weiter. Einfach der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich brauche eigentlich zwei Kameras, damit ich an der Stelle flexibler bin, wenn ich unterwegs bin. Aber das sind jetzt zwei dicke Kameras und mal schauen, was da noch kommt. Weil ich kann mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, dass ich irgendwann, also was heißt gut vorstellen? Ich weiß, dass ich irgendwann spiegellos sein werde. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Und ich weine dann dem Spiegel ein bisschen hinterher, aber diese Electronic Viewfinder sind ja mittlerweile echt gut geworden. Und du hast ja auch Vorteile dadurch.
Absolut.
Der Batteriehunger ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm, wie er mal anfangs war. Ist immer noch da, aber ich bin verwöhnt mit der 5D Mark IV.
Man merkt das wirklich. Also man arbeitet anders mit einer Spiegellosen, das ist schon so.
Ist egal, das wird, Batterien werden besser. Ne? Also das wird dann schon, irgendwann wird sich das auch noch irgendwie richtig einpendeln. Da habe ich keine Bedenken. Im Moment wird so viel in Batterieentwicklung gesteckt, allein schon wegen der Autos und so. Da kommt noch was. Und ich glaube, was halt auch kommt, ist, dass die Megapixel noch so viel weiter nach oben gehen werden. Also sind wir noch nicht am Ende. Das Megapixel-Rennen ist nicht vorbei. Und dann ist es vielleicht auch okay, wenn man keine zweite Kamera mehr dabei hat, weil, ja, dann kroppt man halt aus den 50 Megapixeln irgendwie ein 30 Megapixel-Bild raus und dann hat man sein Tele. Also es ist, ja, ich könnte mir schon ganz gut vorstellen, dass ich irgendwann mal vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr in Objektive investiere, in ordentliche Objektive, die dann auch bei den hohen Auflösungen noch gut mitkommen. Und dann ist halt der Crop irgendwie wichtig. Oder ein Umschalten auf einen Crop in der Kamera oder so. Das, weil beim Electronic Viewfinder kannst du das ja dann theoretisch tun.
Ne? Das ist überhaupt kein Problem.
Größe sehen, ne? Ja. Eben. Das heißt, ich glaube, das wird noch spannend. Aber im Moment, ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich sage, also ich habe hier zwei Kameras, die sind schon wieder ein paar Jahre alt, aber was soll ich jetzt diese Kameras tauschen? Weil der Benefit, in Richtung spiegellos zu gehen, ist mir jetzt noch nicht groß genug. Ich werde die schon noch ein paar Jahre fahren, ganz sicher.
Ja, also ganz ehrlich, grundlos macht man das nicht. Ich meine, das ist natürlich auch eine Geschäftsentscheidung an dieser Stelle. Und wozu jetzt Geld investieren und ausgeben, was man vielleicht besser mal ein bisschen zurücklegt für so Zeiten wie das, in dem wir gerade leben, wo man ein bisschen Euros gebrauchen kann.
Ja, oder du musst halt dein Geld dann doch noch für was anderes ausgeben. Also es gibt ja auch andere Dinge.
Ja, natürlich.
Ich kann mit diesen Kameras.
Objektive zum Beispiel.
Klar. Nee, aber ich kann ja mit diesen Kameras genauso gute Bilder machen wie mit einer Spiegellosen. Das ändert nichts
an meiner Fotografie. Ist das nicht verrückt? Also damals diese 300D, als sie gekommen ist, hat man gesagt, okay, coole Technik, aber was für ein lahmes Stück. Mit der 350D hat man gesagt, jetzt haben wir die geile Technik, noch ein bisschen geiler und in schnell. Und dann waren, so die 400er, die 450, Aber dann gab es dann plötzlich die Vollformatkameras, die bezahlbar wurden. Und dann wurden die schneller. Und dann wurden die besser. Und dann wurden die Sensoren besser. Und dann höhere Auflösung. Und dann Video. Genau. Aber es war auch immer ein Grund da, warum man einen neuen Body nach ein paar Jahren auch wieder haben will.
Die Firmen wissen schon, wie sie das schmackhaft machen.
Naja, aber auch die technische Entwicklung ist ja da durchaus weitergegangen. Also so Sachen wie Live View, da war ja früher überhaupt nicht dran zu denken, sowas zu machen, weil das einfach viel zu schlecht war. Und jetzt ist es völlig normal und jetzt ist es spiegellos. Aber wir sind jetzt inzwischen so an dem Punkt, wo wir sagen, weiß ich nicht, zwischen, ob jetzt MFT oder APS-C oder Vollformat, gibt es alles, ne, bis hin noch ein bisschen größer, ne, sie nennen es digitales Mittelformat. Da gibt es dann jetzt irgendwie von, weiß ich nicht, von 16 bis 100 Megapixel gibt es alles, was du willst. Entweder willst du, weiß ich nicht, 30 Bilder die Sekunde fotografieren oder 60 Bilder die Sekunde fotografieren oder willst 8K Video machen oder such dir halt was aus. Ja, mei, aber die neue Kamera, was kann die schon besser, außer dass sie teurer ist, so, weißt du, oh, pff, auch egal. Das sind schon, also die Zeiten haben sich geändert. Alter Scholli, ja, das ist das so ein bisschen, es flacht so ein bisschen ab, so diese Weiterentwicklungskurve.
Ja, und gleichzeitig ändert sich ja auch so die persönliche Entwicklung. Also du entwickelst dich ja selber auch weiter. Ich sehe das ja bei mir, dass ich habe ja immer so ein bisschen diesen Druck gehabt, dann auch immer vorne mit dabei zu sein, Early Adopter und die neueste Technik und so weiter am Start zu haben. Und bei mir hat sich das mittlerweile wirklich grundlegend verlagert in, ja, ich will gute Fotografie machen, ich will tolle Bilder machen, ich brauche ein Werkzeug, was mir das ermöglicht, ich brauche ein Werkzeug, was mich unterstützt dabei. Und im Moment habe ich die Werkzeuge, die mich dabei unterstützen. Und deshalb habe ich auch gar nicht mehr so diesen Drang nach unbedingt jetzt die neue Kamera und das neue technische Spielzeug zu haben. Das wird vielleicht mal, ich weiß nicht, vielleicht entwickle ich mal ein Schulterleiden und kann dann keine schweren Kameras mehr tragen. Und dann habe ich dann auch wieder einen Grund, irgendwie auf was Leichteres umzusteigen. Aber die eigene Entwicklung, die ist da tatsächlich grundlegend oder ausschlaggebend dafür mittlerweile, was für eine Technik ich brauche oder möchte. Und es gibt immer noch natürlich zwischendurch immer wieder so einzelne Dinge, wo ich sage, oh geil, diese Technik, da will ich aber hier sofort irgendwie die Grabbelfinger dran haben. Aber das ist jetzt irgendwie nicht mehr bei Kameras, es ist woanders gelandet. Also ja, bei Kameras ist es nicht mehr so, nee, ich liebe Fotografie, ich fotografiere für mein Leben gern, ich bin total glücklich, wenn ich ein tolles Bild hinbekomme, aber ja, dafür habe ich die Tools eigentlich.
Ja, ja, absolut. Wie gesagt, bei mir war es dann ja so, dass ich auf spiegellos gehen wollte, da hatte mir Canon eben nichts zu bieten. Mit Sensorstabilisator und so, die Vorteile habe ich da relativ schnell gesehen. Da bin ich eben bei Olympus gelandet. Ja, und inzwischen, sie kommen spät, aber sie entwickeln sich. Ich bin gespannt, wie es an der Front weitergeht. Lass mich mal gerade was ganz Aktuelles reinschieben. Während wir das hier aufnehmen, Laurent, dankeschön, ganz brandaktuell, ihr habt es hier zuerst gehört. Die Canon R3 ist wohl geleakt worden, wobei man weiß noch keine technischen Spezifikationen. Wir dürfen natürlich davon ausgehen, dass sie spiegellos ist. Ne? Dadurch, dass sie da schon vorne R heißt, wird es eine spiegellose Kamera sein. Und das Bild, was man sieht, ist erstmal eine Kamera mit angesetztem Porträtgriff. Und das sieht mir auch so aus, als ob der fix ist.
Der ist integral.
Der ist drin,
wie das Bild aussieht.
Ja, würde ich auch so sehen.
Aha.
Das ist ja, wenn man es vergrößert, ist es eindeutig.
Hat der Rumor ein Rating? Bei Canon Rumors haben die doch immer so ein CR-Rating, aber der hat jetzt kein Rating hier.
Ist noch zu neu.
Brand new. Naja, okay, aber natürlich wird es neue Kameras geben, ist ja klar.
Natürlich. Und es war ja auch, wir haben hier, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche drüber spekuliert, dass da mit Sicherheit noch eine R-Modell kommen wird in der Oberklasse. Mit Porträtgriff, mit dicken Body, weil das ist, was auch viele haben wollen. Du hast es gerade gesagt, die Akkulaufzeit ist ein Thema. In der Regel ist das ja nicht nur ein Porträtgriff mit weiteren Bedienelementen, dass du hochformatig alles hast, was du brauchst, sondern da passt auch ein zweiter Akku unten rein. Das heißt, du hast dann auch längere Laufzeiten damit. Mhm. Und das ist natürlich an vielerlei Stellen durchaus interessant, sowas. War klar, dass es kommt.
Wenn die so akkuhungrig sind, dann brauchen die auch mehr Platz dafür.
Naja, klar. Ich bin gespannt, was dann da kommt. Ne? Ob das eher, ich denke, das wird schon in der Oberklasse spielen. Also ich gehe mal eher von mehreren Megapixeln aus. Oder ist da noch Raum für die R1 vielleicht? Meinst du, die R3 ist vielleicht eine R6 in großes Gehäuse? Mit so irgendwas zwischen 20 und 25 Megapixeln. Und dann kommt vielleicht Ende des Jahres noch eine R1 mit
60 Megapixel. Wenn der Formfaktor stimmt, dann ist das eine Sportkamera und dann
ich lege mich jetzt hier mal fest, die wird nicht mehr als 24 Megapixel haben. So.
Also klassischerweise haben die Sportkameras eben
nicht. Brauchst du halt
50
auch nicht.
Megapixel.
Nee. Genau. Nimmt dir nur Zeit. Ja, finde ich schön. Kommen wir mal zu einem, was, also viel mehr Fleisch haben wir an dem Gerücht nicht. Kommen wir ganz kurz zu zwei neuen Kameras von Sony, wobei die sind nur so halb neu, die sind überarbeitet. Und zwar gibt es von der 7R3 und der 7R4 Nachfolger, die ein Namenskürzel A in Klammern haben. Also eine 7R3 Klammer A und eine 7R4 Klammer A. Und da dachte ich, was ist denn da los? Die ist tatsächlich nur leicht überarbeitet worden. Ich nehme an, dass sie da ein bisschen die Technik aufgepimpt haben. Und zwar ist das Display neuer geworden. Das Display hat eine höhere Auflösung, 2,3 statt 1,4 Megapixel. Und man vermutet, dass wahrscheinlich deswegen auch etwas die Akkulaufzeit geschrumpft ist. Da ist es wieder. Mehr Megapixel wollen natürlich auch beleuchtet werden. Da reden wir bei der 7R3 jetzt von 650 statt 660 Bildern nach einem Messverfahren halt. Und bei der 4 reden wir von 640 statt 670 Bilder. Da fällt das ein bisschen drastischer ins Gewicht. Ja, außerdem ist die USB-Schnittstelle wohl neuer. Das ist jetzt USB 3.2, aber trotzdem nicht schneller. Also 5 Gigabit die Sekunde wie vorher auch. Und die Preise sollen auch unverändert bleiben, also quasi nur ihr jeweiliges Vorgängermodell ersetzen. Und die aktuellen Marktpreise, zumindest bei der 7R3, habe ich gesehen, die gibt es schon ab 2.800 Euro. Die UVB sind da 3.500 und die 7R4 gibt es um die 4.000 Euro. Das ist auch die UVP. Und ja, bei der 7R3 verstehe ich das mit dem Nachfolger, weil die ist Ende 2017 eingeführt worden mit 40 Megapixeln, 10 Bilder die Sekunde, also ganz stattliche Kamera. Aber die 7R4, die ist ja erst von 2019. Ja, aber ist auch schon wieder ein paar Jahre, ne? Die hat halt 60 Megapixel, 10 Bilder die Sekunde. Naja, und jetzt eben auch das bessere Display. So viel dazu. Also wer sich jetzt überlegt hat, eine von den Kameras anzuschaffen, vielleicht achtet ihr mal auf das A, wenn ihr dann auch ein höher aufgelöstes Display haben wollt. Ansonsten ändert sich da nichts.
Tja. Kommen wir zu einem Linktipp, den haben wir von Arndt bekommen. Hallo ihr beiden, bin gerade auf eine interessante und spannende Doku über Sportfotografie gestoßen. Sport, S-P-O-C-H-T bitte. Vielleicht habt ihr darauf auch schon mal hingewiesen, ist vom 9. Februar. Viele Grüße, Arndt. Ja, erzähl mal, du hast dir die angeschaut.
Ja, das ist eine knappe halbe Stunde Dokumentation. Das ist
in der Mediathek beim ZDF.
Ne? Ganz genau, es lohnt sich das mal anzuschauen, reinzuziehen.
Ranzuschauen
und anzuziehen, was auch immer. Ja, das ist so mehrere Kapitel aufgeteilt, das Ganze. Da berichten zwei Fotografen über ihre Tätigkeit. Der eine ehemals selber Schwimmer gewesen, machte eben viel Sportfotografie, auch Schwimmer, hatte sich da mit dem Michael Groß angefreundet. Und wie es eben unter anderem darum geht, das, was man fotografiert, eben auch zu kennen und zu verstehen, damit man eben im richtigen Augenblick das richtige Bild machen kann oder sich in den Sportler oder die Sportlerin auch hineinversetzen kann, was sie gerade fühlen. Mhm. Hat er zum Beispiel ein sehr, sehr starkes Bild gemacht von einer Hochspringerin, die dann gewonnen hatte, auf dem Podest steht mit der Goldmedaille, dann Augenkontakt hatte mit dem Fotografen. Man kennt sich dann halt, ne, wenn man guten Draht zu den Leuten hat. Und dann haben sie quasi nonverbal oder hat sie ihm nonverbal was angeboten, hat gesagt, bist du bereit? Und dann hat er wohl nur noch genickt. Und dann hat sie die Goldmedaille hochgeworfen, so voller Freude. So zack, hochgeworfen. Cool. Und dann hat er halt das Bild gemacht. Oder ein anderer Fotograf, der eben auch schildert, wie viel man eben auch Glück haben muss und wie viel auch Zufall ist. Und gar nicht, also Können muss natürlich da sein, das ist klar, aber wie viel.
Das ist ja.
Du kannst vieles
halt nicht planen. Das ist ja bei Sport eh das Ding, ne? Du musst halt draufhalten und viele Bilder schießen.
Und musst gucken, dass du was bekommst, ne? Aber du kannst es ein bisschen beeinflussen damit, wo du stehst. Das ist dann natürlich wieder die Erfahrung, wo du dich positionierst. Aber er hat zum Beispiel dieses Bild von Usain Bolt gemacht, der so, während er quasi eine Beinlänge führt, nochmal zur Seite guckt und dem Fotografen in die Kamera lächelt. Richtig breit grinst, muss man sagen, und dann gewonnen hat. Und das ist vor der Ziellinie. Und da hat der Fotograf eben im Innenraum gestanden und diesen Mitzieher gemacht, was man auch erstmal sich trauen muss, einen Mitzieher zu machen von Läufern. Wir sprachen letzte Woche gerade dazu, das passte echt wie Arsch auf Eimer. Und er hat das gar nicht mitbekommen, dass er ihm direkt ins Objektiv gegrinst hat, weil er halt so beschäftigt war, damit diese Bilder zu machen, hat das erst hinterher gesehen und war dann sehr, sehr happy. Und das war dann so das Bild. Cool. Und es gibt dann einen Vergleich in der Doku zu sehen von einem Fotografen, der auf der anderen Seite stand, auch höher positioniert war. Und auch da hat der Läufer mal kurz rübergeschaut und rübergegrinst. Da war aber noch angespannter, das wirkt nicht so. Und die ganze Perspektive wirkt, das ganze Bild funktioniert nicht. Und das ist einfach Glück, wenn man an der richtigen Stelle steht und dann im richtigen Augenblick auch noch auf den Auslöser drückt. Mhm. Das fand ich faszinierend. Und interessant auch so eine Geschichte von dem einen Fotografen, der eben sagt, früher Analogzeiten. Wie war denn das so? Da hast du Fotos gemacht von einem Sportevent. Und jetzt mussten die Fotos, die hast du ja entwickelt, selbst entwickelt, und die musstest du jetzt an die Redaktion schicken, weil als freier Fotograf musst du sehen, dass du die Bilder verkauft kriegst. Und die mussten möglichst am nächsten Tag in der Redaktion sein. Und sagte, das war eben früher ein frankierter Umschlag mit einem Eilboten für knapp 10 Mark. Einer. Und er hat dann Fotos an 40, 50 Agenturen, also geschickt, an Zeitungen geschickt, in der Hoffnung, dass dann was genommen wird davon. Und dann hat er sich dann gefreut, dass dann zwei Bilder oder ein paar mehr veröffentlicht wurden und sagt er, dafür hat man dann irgendwie so um die 200 Mark bekommen.
Da gab es dann...
Das ist kein gutes Geschäft gewesen.
Ja, aber da gab es dann später auch tatsächlich so analog/digitale Übertragungsverfahren, wo die dann so einen Mobilscanner quasi hatten, so einen speziellen, den sie quasi vor Ort gefüttert haben mit abgezogenen Bildern. Hm. Das wurde dann zeilenweise eingetastet und dann auf der anderen Seite so ähnlich wie ein Fax, nur halt ein bisschen besser.
Okay.
Dann wieder rausgelassen.
Ja, auch krass. Naja, und heute machst du das halt irgendwie, haben sie gesagt, also in unter einer Minute ist das Bild vom Fotografen vor Ort von der Veranstaltung in der Redaktion. Mhm. Das sind also ganz andere Wettkämpfe, mit denen man da mit den Fotografen
ja, das sind die Kameras, die heute bei den großen Events, die sind ja, hängen ja oft am LAN-Kabel und da sitzt dann hinten die Bildredaktion, die dann sofort eine Auswahl macht und so. Ja. Früher oder teilweise ist es so, dass du Renner hast, die dann im Stadion rumrennen und die Speicherkarten dann zur Bildauswahl bringen. Aber mittlerweile dürfte da fast alles irgendwie direkt ins LAN gehen. Und
ja, oder dann direkt drahtlos und was auch immer. Also es wird immer schneller, immer härter. Und interessant fand ich auch, wie es dazu gekommen ist. Da ist nämlich durchaus auch mal die Sicht der Redaktion. Sagt also jemand von der Zeitung an der Stelle, oder beziehungsweise, ich glaube, das sagt der Fotograf, guckt es euch an, dass man eben damals hat eine Zeitung entschieden, umzustellen auf digital. Damals. Ich glaube, er sagt sogar mit so einer 20D oder sowas von Canon. Also wir reden hier von 2 Megapixeln oder sowas, also eine relativ geringe Auflösung damals. Und da haben alle anderen sich an den Kopf geschlagen, haben gesagt, da werdet ihr Leser verlieren, da werdet ihr den Wettkampf nicht gewinnen, ihr werdet die schlechteren Bilder haben, die Qualität wird nicht stimmen.
Dafür waren sie schneller.
Scheiß drauf, sie waren die Ersten, die Bilder hatten und die Bilder waren gut genug, um sie zu drucken. Es hat einfach gereicht. Es war die Tiefe da, trotz dass es digital war, weil es eben trotzdem Spiegelreflex war mit relativ großem Sensor. Es war alles da, was du haben wolltest, aber es war verdammt nochmal fertig, wenn du auf den Auslöser gedrückt hast. Und das hat nachher den Unterschied gemacht und jeder, der nicht digital gemacht hat, ist weg gewesen. Der eine Fotograf sagte sogar damals noch, als es noch nicht digital war, hat er bei einer Sportveranstaltung dann noch die ersten Bilder in Schwarz-Weiß gemacht. Einfach so auch aus einem Kunstaspekt wahrscheinlich heraus, weil er immer sehr besondere Bilder auch macht. Und die sind dann nicht genommen worden, hat keiner gekauft, weil alle anderen Farbbilder geliefert haben. Und er sagt, er hat zum Glück dann das weitere Event dann in Farbe fotografiert und dann hat er noch ein paar Bilder verkauft. Aber er ärgert sich sehr, dass die ersten Bilder nicht genommen wurden. Und seitdem macht er alles in Farbe. Verrückt.
Ja, das letztendlich entscheidet der Kunde, was er haben möchte. Ist ganz klar. Und wenn der Kunde mehr Farbe, mehr Bunt und mehr Kontrast will, dann kriegt er das. Punkt.
Und was ich auch stark fand, ist, dass es inzwischen so weit geht, dass so viel fotografiert wird und so schnell, also wirklich Serienbilder gemacht werden vor Ort und in so einer Präzision und Auflösung, dass sogar solche Fotos von freien Fotografen oder Pressefotografen herangezogen werden können, um Entscheidungen in Wettkämpfen zu beeinflussen. Mhm. Da gab es wohl einen Fall von, mit einem Kugelstoßer, wo der Schiedsrichter dann auf einen Foul getippt hat und hat gesagt, du hast übergetreten, ungültig. Und das war wohl ein sehr, sehr guter Wurf. Und dann war der Werfer ein bisschen pisst und hat gesagt, nee, habe ich nicht. Und dann hat ein Fotograf gesagt, nee, hat er nicht, weil er hat das Bild, wo man genau sieht, wo er den Fuß aufsetzt, quasi kurz davor, aha, aufgesetzt und kurz danach. Also er hat die ganze Serie. Und dann hat ihn einer dann zum Schiedsrichter gerufen und hat gesagt, hier, komm mal mit, lass uns das mal dem Schiedsrichter zeigen.
Dann hat er ihm das Display gezeigt.
Hat ihm das Display gezeigt, der Schiedsrichter hat drauf geguckt und der Schiedsrichter, ne, hat dann wohl auch noch einen Preis für Fair Play deswegen gekriegt. Der Schiedsrichter hat seine Entscheidung widerrufen und hat das korrigiert und sagt, Entschuldigung, habe ich mich geirrt. Ja. War der Wurf gültig? Und das durch ein Pressebild, wenn du so willst. Ne?
Ja, Wahnsinn. Ich meine, heute könnte man doch theoretisch sagen, wir filmen einfach mit 8K und dann wird das live in die Bilderstelle gestreamt und die suchen sich dann halt die einzelnen Bilder aus dem Stream raus, oder nicht?
Da müsstest du aber sehr kurze Belichtungszeiten machen, ne? Weil wenn du Video machst, dann hast du ja eher lange Belichtungszeiten, dann ist alles verschwommen auf dem Einzelbild. Musst du kurz belichten.
Du kannst mit einer Tausendstel
kannst du machen,
30 klar. Sekunden, 30 Frames pro Sekunde machen.
Wenn dir das Video dann wiederum egal ist und willst nur die Einzelbilder haben, kannst du das machen. Aber ich meine, wir sprachen über Kameras, wo du 60 Bilder die Sekunde mit wie viel 50 Megapixeln machst. Wozu machen 8K-Video? Dann mach doch lieber deine 60 Megapixel-Filme.
Dann hast du aber auch nicht keinen Spiegel mehr drin.
Nee, das sind dann die Spiegellosen.
Oder pro Veranstaltung eine Kamera, ein Shutter.
Ja. So ist das.
Sehr schön, also der Link zur Videodoku ist auf jeden Fall.
Kai korrigiert mich übrigens, es ist ein Kugelstoßer natürlich und kein Kugelwerfer, das soll mir verziehen.
Kugelwerfer, das ist Hammerwerfen, was du meinst.
Das eine wirft man, das andere
stoßen und Kugelwerfen.
Ja. Hammerstoßen, wir gründen einen neuen Verein, der Hammerstoßer. In diesem Sinne, also ich fand's toll. An dieser Stelle nochmal Arndt, danke für den Videotipp. Und wenn ihr auch so schöne Videotipps habt zum Thema Dokumentation rund um die Fotografie oder Porträts von Fotografen, Redaktionen etc. Ist immer interessant sowas. Schickt uns das gerne an info@happyshooting.de. Kleinen Link dazu in die Mediathek oder zu YouTube. Finde ich toll. Ich komme nicht immer sofort dazu, mir das anzugucken. Muss man das mal ein bisschen einteilen, wie ich da Zeit für finde. Aber das hier hat mich sehr gefreut. Das war eine sehr unterhaltsame halbe Stunde. Vielen Dank dafür.
Ja.
Genau. Kommen wir zu diesem hier.
Und hier jetzt.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Und wir werden wieder unterstützt von enjoyercamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör. Und mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2021 kriegt ihr 5% auf jede Bestellung. Zum Beispiel auf den Westcott X-Drop.
Korrekt.
Das ist ein Fotohintergrund, ein Porträthintergrund, relativ cooles Teil. Anni, du wolltest ihn gerade, ich zeige ihn mal kurz hier. Darfst ihn gleich in die Kamera halten. Ein Hintergrund, der über so ein Alugestell aufgespannt wird und mit verschiedenen Farben kommt. Du hast ihn hier mal kurz in der Schachtel.
So sieht er in der Schachtel aus. Genau.
Ja, und ist relativ handlich. Da ist eine Tasche drin und in dieser Tasche ist dann verstaut dieses Alugestell und man ist schon erstaunt, wie Man ist schon erstaunt, wie groß der ist. Ne? Der ist nachher 1,50 Meter breit und 2,10 Meter hoch.
Ich habe mir den hier mal aufgebaut, weil ich bin halt immer auf der Suche auch nach dem Hintergrund. Deswegen habe ich mir den mal kommen lassen. Ich habe bisher so einen Falthintergrund, den man wie so einen großen Reflektor auffaltet, der auch seine Vorzüge hat, aber der hat eben zum Beispiel den Nachteil, dass er nicht alleine im Raum steht. Den muss also jemand festhalten oder man muss ihn an die Wand lehnen und dann ist er vielleicht auch mal zu tief. Dann muss man ihn auf Stühle stellen und ausbalancieren. Das ist mal ein bisschen lästig. Und dieses Ding von Westcott hat eben so ein Dreibein. Und dann eben so ein Teleskop nach oben, was man aufbauen kann. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Spinnennetz dann oder wie ein Spinnennetzhalter, um genauer zu sein.
Stimmt.
Und dann wird halt dieser Stoff da eingespannt. Und in dem Augenblick, wo man dann eben die ganzen Streben wirklich auf volle Länge auseinanderzieht, wird der auch ein bisschen gespannt. Also der ist so ein bisschen stretchartig, dieser Stoff. und ist dann ziemlich faltenfrei. Vielleicht nicht hundertprozentig faltenfrei, zumindest jetzt hier, wie ich ihn hier aufgebaut hatte. Aber schwarzer Stoff, kein Problem. Also das war wirklich, war gut. Mhm. Aber du brauchst halt ein bisschen mehr Stellfläche als jetzt bei so einem Falthintergrund. Ich finde den halt ganz cool, weil ich hatte jetzt schon ein paar Aufträge, wo ich den Falthintergrund dabei hatte und eben genau das Problem hatte, dass ich jemanden brauchte, der das hält, oder die Fläche nicht groß genug war oder ich nichts hatte zum Anlehnen und da musste ich immer ein bisschen rumzirkeln. Das war ein bisschen doof. Da habe ich mir mal gewünscht, ich könnte was wirklich hinstellen. Und das hier könnte tatsächlich die Lösung dafür sein. Der ist wirklich, wirklich also, groß.
Ich habe mir den ja tatsächlich vor ein paar Jahren schon gekauft. Nachdem ich ihn hier mal zum Testen hatte, sage ich, oh ja, da muss ich jetzt aber Geld reintun. Sowas brauche ich hier. Und ich habe den in grün. Deshalb heute habe ich hier den, ich mal kurz hier, so, ne?
Da ist er.
Grün. Und also für Chroma Key halt, zum Hintergrund vertauschen und in weiß. Das sind die zwei Farben, die ich habe. Also man kann sich diese einzelnen Stoffe auch separat dazu kaufen.
Ja, es gibt so einen grauen, es gibt noch einen grau-melierten, also da gibt es so verschiedene Stoffe.
Genau, und die Oberfläche, die ist so flauschig, so ein bisschen aufgeraut, flauschig und ja, genau. Das stretcht so, also du hast so quasi einen faltenfreien Hintergrund und aufbauen, also ich habe das mittlerweile so raus, ich sag mal, ich brauche da 2 Minuten und dann steht das Ding. Also das ist wirklich.
Man muss das tatsächlich ein bisschen üben. Ja, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich mich ein bisschen in dem Gestänge noch verheddert, weil das ist dann doch, wo ziehe ich zuerst raus und wie weit? Und die müssen ja auch in verschiedenen Winkeln dann gesteckt und geschoben werden. Aber zusammengebaut war es dann schon wieder deutlich schneller. Und ich glaube, wenn ich das 3-4 Mal aufgebaut habe, dann geht das von alleine.
Ich glaube, das erste Mal habe ich 5 Minuten gebraucht und mittlerweile sind es 2 Minuten. Und dann ist es auch so schnell, genauso schnell wieder zusammengepackt. Und
das ist ganz
halt fast nichts für die Größe. Das ist halt
der Wahnsinn. Ist das Interessante. Also man kann jetzt natürlich negativ sagen, kann sagen, das fühlt sich ein bisschen Plastik an. Das ist so ein bisschen wabbelig. Nee. Es ist aber stabil genug für das, was es halten soll. Und es wiegt damit kaum was. Also man kann die Tasche wirklich einfach auch mal ein bisschen länger irgendwo hintransportieren oder in den 6. Stock hochtragen oder solche Späße machen.
Ich würde mich nicht dranhängen.
Nee, nicht dranhängen, aber es soll ja nur den Stoff halten. Ne? Aber stell dir vor, du trägst das irgendwie in so ein Schloss hoch oder sowas nach oben, um das aufzubauen. Kein Problem, weil es wiegt nichts.
Das wiegt 2 Kilo oder so, das ist das komplette Ding. Und ja, es ist tatsächlich, also für mich ist das tatsächlich so, ich habe es mir ohne mit der Wimper zu zucken gekauft, weil es tatsächlich genau den Zweck erfüllt. Es ist für Innenräume, ne, draußen im Wind fliegt ja das Ding weg.
Ja, das ist ein Segel. Ein
großes Segel.
Logisch.
Und da ist tatsächlich zu wenig Gewicht dran, aber für drinnen überhaupt kein Thema. Und selbst ich kann das mit einer Hand nehmen und wegstellen, wenn ich es dann mal nicht mehr brauche gerade. Also den lasse ich dann noch hier aufgebaut und stelle ihn dann auf die Seite und so. Ja, ein bisschen Platz brauchst du
dafür. Hat ja nicht jeder eine Villa, nicht wahr?
Wobei ich jetzt direkt davor sitze, ne? Also ich berühre den jetzt hier.
Ja.
Also, nun gut, das ist auf jeden Fall. Das
ist ein tolles Ding. Einen Haken möchte ich noch erwähnen, weil man muss ja nicht immer alles über den Klee loben. Der schwarze Stoff, der hier dabei ist, ist leider nicht lichtdicht. Das habe ich halt gesehen, weil ich habe das hier nachts was heißt nachts? Ich habe es abends bei mir hier aufgebaut, in dem restlichen, spärlichen Platz hier hinter der Kamera, den ihr jetzt nicht seht. Dann war der Platz aber auch weg. Also das Ding ist echt groß. Das fand ich gut. Aber als ich am nächsten Morgen ins Büro gegangen bin, konnte ich durch den Stoff das Fenster sehen, was da durchgeleuchtet hat. Und
ein bisschen nur, oder?
Nee, das kannst du schon sehen. Also das,
echt?
Das fällt auf. Ja. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber das ist natürlich wahrscheinlich auch wieder dem Gewicht geschuldet, weil wenn du dann wieder einen lichtdichten Stoff haben willst, dann musst du wieder ein bisschen fester und dichter sein.
Das ändert aber an der Funktion des Hintergrundes nichts, ne? Du kannst sie nur nicht verwenden, um damit das Fenster abzudunkeln zum Beispiel.
Du kannst damit kein Fenster abdunkeln oder wenn du dann gegen das Fenster, weil der Hintergrund halt hell ist, wenn du also gegen den hellen Hintergrund jemanden davor stellst, dann siehst du halt den Hintergrund so leicht, hängt dann von der Belichtung ab, was du machst. Da bin also ich aber tatsächlich am Überlegen. Weil das Konzept, wie dieser Stoff da dran gehängt wird, der ist ja wirklich strunzsimpel. Das sind irgendwie 3 und 2 Ösen, die einfach in den Stoff reingemacht sind. Man muss ja jetzt nicht einen Westgott-Stoff da dran hängen. Man kann sich ja jeden Stoff kaufen, der das Maß hat, wo man 5 Ösen insgesamt reinbrennt. Und dann ist gut. Also ich bin echt am Überlegen, mir das anzuschaffen und dann noch mal nach einem alternativen Stoff Ausschau zu halten. Ja. Vielleicht hat das ja jemand von euch schon gemacht. und hat da Tipps. Aber das System gefällt mir, weil es eben wirklich Fläche hat und dabei wenig wiegt. Das finde ich gut. Also danke, dass ich es ausprobieren durfte. Ihr könnt das auch ausprobieren. Bestellt das euch einfach mal und spart 5% auf jede Bestellung mit unserem Gutscheincode HappyShooting2021.
Genau. So.
Tolle Sache.
Herzlichen Dank. Sehr schön. Ja, wie gesagt, jeden Tag ist das bei mir fast im Einsatz. Kurz noch angemerkt, wenn ihr euch die Bücher anschaut, das Weitwinkelbuch bzw. das Analogbuch, die Kameras auf dem Tisch, diese Bilder von den Kameras, da ist hinten die Rückwand ist der weiße Fußdrop.
Hast du angeblitzt?
Ja. Hm. Gut, kommen wir zu was anderem, was ich gerade vor ein paar Tagen gefunden habe und was mich dann doch sehr, sehr, sehr froh gestimmt hat, weil es hat mal wieder was mit Space zu tun. Es geht um den Weltraum und dort beziehungsweise mit Planeten und zwar mit Mars. Wir reden von dem meist fotografierten Objekt auf dem Mars. Der Mars.
Das ist dieser eine bekannte Stein, der da liegt.
Genau, wahrscheinlich. Nein, ist es eben nicht, sondern auf dem Mars fahren ja so diverse Rover rum und unter anderem jetzt Perseverance mit ganz tollen Kameras, haben wir hier schon drüber geredet. Und das meist fotografierte Objekt auf dem Mars ist tatsächlich, oder wird es zumindest sehr bald werden, ein Profilierungstarget.
Also die Graukarte, wenn du so willst.
Die oder Graukarte Farbtafel, der Perseverance. Und da gibt es diesen Artikel, der ist auf mastcamz.asu.edu. Das ist also irgendeine Uni, die sich speziell mit dieser Mastcam, also mit dieser, wie heißt es denn, Mastcam? Also das ist diese Kamera, die oben, wo zwei Stück drin sitzen, die zoomen können. Wie gesagt, über die haben wir geredet und für die ist das ganz speziell gemacht. Und auf dieser Webseite wird das eben erklärt, weil das war tatsächlich wohl ein langwieriger Prozess, um diese Kamera tatsächlich oder um dieses Target tatsächlich zu entwickeln. Also da steht dann was von Years of Design, Discussion, Review, Construction, Testing and Documentation. Und letztendlich geht es ja nur um ein paar Farbreferenz-Targets, die eben auf der, ich glaube, auf der rechten Seite so hinten quasi fast am Arsch von dem von Perseverance festgeschraubt sind und dann eben verwendet werden, um ja die Farben zu kalibrieren der Kamera und die Belichtung zu kalibrieren. Wobei Belichtung, glaube ich, gar nicht so schwer ist, weil da können sie tatsächlich von Entfernung zur Sonne und verschiedenen anderen Sachen können sie das quasi berechnen. Aber es ist nicht 100% korrekt, weil natürlich mehr oder weniger Staub in der Atmosphäre ist und deshalb sich dann doch die Belichtung irgendwie ein bisschen ändert. Und ja, sie haben dann eben zwei Kalibrierungstargets da hingepackt. 120 Gramm wiegen die zusammen. Und die wurden in Dänemark, in Kopenhagen entwickelt und gebaut. Und das ist total, also der Artikel ist total spannend, weil er halt so diverse Details davon auspackt. Also Mastcam Z oder Mastcam Z, je nachdem, wo du auf der Welt bist, ist eben dieses Stereokamerasystem. Was ist ein Farbkamerasystem? Ist auf diesem Mast, der irgendwie so bis zu 2 Meter über dem Boden sein kann. Deshalb heißt es Mastcam. Und schießt RGB aber auch durch 11 verschiedene Farbfilter. Bis zu Near UV, bis zu 442 Nanometern. Und bis Near Infrarot, das geht bis zu 1022 Nanometern. Also wer Infrarot fotografiert und so ein bisschen was über die Wellenlängen weiß, ne, das ist schon für fotografische Verhältnisse schon relativ weit im Infrarotbereich. Eigentlich gehen so Infrarotfilme, die machen vor 1000 Nanometern in der Regel zu. Gut, dann haben sie also diese Targets gebaut. Eines mit 8 Patches, das hier auf der linken Seite sieht man das hier. Das hat irgendwie hat so ungefähr 10 auf 10 Zentimeter, bisschen kleiner, glaube ich, und dann noch ein sekundäres Target, das sieht man hier rechts, was mit 2x7 Patches ausgestattet ist. Und dann in der Mitte von dem großen Target noch so konzentrische Graustufenkreise mit 40% Reflektivität, mit 100%, mit 10%, mit 80%. Damit man also nichts hier mit 18% und so. Nee, das ist irgendwie was Eigenes. Dann gibt es hier noch so einen Schattenstab. Das ist ja immer so ein sehr schwarz angemalter Stab in der Mitte. Frag mich jetzt nicht genau, wofür der da ist, aber er hat auf jeden Fall so ein Coating mit so einer Ultra Low Reflections Black. Da haben sie also nicht gesagt, ich glaube, Vanta Black ist es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht doch, weiß ich nicht. Ja, und dann die Basisplatte, auf der das Ganze sitzt, ist gecoated mit Silber und Gold, aber ist aus Alu gemacht. Mhm. So, und dann gehen wir mal so ein bisschen weiter durch den Artikel, weil da kommen dann eben noch mehr Fotos. Da sieht man es also hier. Auf dem Ding sind jetzt nicht nur diese verschiedenen Farbtargets, also hier ein grünes, ein gelbes, ein blaues, ein rotes und verschiedene Grautöne, sondern da sind auch noch andere Sachen drauf, die eher so als Dekoration gelten. Also lasergraviert zwischen diesen Farbfeldern ist dann einmal ein Motto und dann sind noch Symbole drauf und dann gibt es noch hier nicht zu sehen eine Inspirational Message. Die ist in kleinerer Schrift rund um den Rand graviert und den siehst du nicht auf den Fotos.
Auf der Seite steht oder was?
Weil es auf der Seite steht und da steht dann, genau, as it is mostly hidden from view, it is intended to ultimately be read instead by future astronauts or others who encounter the rover in the future.
Oh.
Also eine Message an die Zukunft.
Sehr schön.
Und das Motto, das ist hier Two Worlds, One Beginning. Da haben sie auch so ein bisschen Kontinuität drin. Das erste Motto auf Spirit war Two Worlds, One Sun. Dann gab es eins auf Curiosity, To Mars, To Explore. Und dann haben sie eben Two Worlds, One Beginning drauf gemacht. Das bezieht sich darauf, dass Erde und Mars zwei Welten sind, aber die ähnliche Startbedingungen hatten. Die sind aus derselben Gas- und Staubwolke entstanden und haben sich eben dann doch sehr weit auseinander entwickelt. Two Worlds, One Beginning. Schöne Info am Rande, der Font für diese, ich geh mal hier runter, da gibt es glaube ich noch ein, ja, hier ist die Location, wo das Zeug montiert ist, das sieht man hier links unten. In dem Artikel sind einige Detailfotos.
Das noch ist gekommen. Aber auch ein Artikel, für den darf man sich Zeit nehmen, ne?
Da musst du dir Zeit nehmen.
Also hier auch mal ein Wochenende, glaube ich.
Genau, das Zeug hier am Rand sieht man jetzt hier, ne? Also diese Message am Rand in unterschiedlichen Sprachen. Super klasse Klugscheißer-Wissen. Der Font heißt Eurostyle.
Ist nicht dein Ernst.
Den wir da verwendet haben.
Das war mal unser Firmenfont.
Eurostyle ist aber auch ein Font für Sci-Fi-Fans, weil der zum Beispiel in 2001 Space Odyssey sehr viel verwendet wurde und auch in Star Trek.
Eurostyle in Star Trek? Ja. Das ist mir noch nicht aufgefallen. War Eurostyle
steht
war
in
dem tatsächlich.
Artikel, ich glaube das einfach mal.
Das war tatsächlich von der Firma, bei der ich angestellt bin, mal viele Jahre der Firmenfont. Inzwischen ist es nicht mehr, aber.
Kannst du mal gucken. Dann haben sie, wie gesagt, diese Symbole da drauf, die werden ja auch noch mal genau erklärt. Da ist dann irgendwie ein Sonnensystem und eine DNA und Bakterien und ein Farn und ein Dinosaurier und ein Menschen und eine Rakete.
Quasi die Entwicklung dargestellt.
Genau, und die Inspirational Message sagt, also die da am Rand irgendwie graviert ist, sagt unter anderem, are we alone? We came here to look for signs of life and to collect samples of Mars for study on Earth. Und das dann irgendwie in verschiedenen Sprachen oder so. So Chinesisch irgendwie drauf und anderes. Arabisch sieht man hier noch.
Wie viel Liebe in so einem Detail, muss man sagen, steckt. Ne? Das ist wirklich toll.
Aber jetzt noch die wichtigste Frage. Wie hält man das Ding staubfrei?
Ja, das hätte ich jetzt auch gefragt.
Ne? Weil auf dem Mars
kannst es ja nicht, kannst es ja nicht dauernd offen halten. Da gibt es ja auch Stürme und alles. Ne?
Also was natürlich schwierig ist, ist, du kannst es nicht einfach hier so einen Blasebalg nehmen und so machen, weil das ist ungefähr 100 Mal so schwach wie hier auf der Erde, ne? Weil die Atmosphäre ein Hundertstel von der Erdatmosphäre hat.
Ist ein etwas größerer Ball.
Dicke, an Dichte. Das geht also nicht. Dann habe ich mir überlegt, vielleicht hat der Mast irgendwie, vielleicht hat er noch eine Bürste, weißt du, dass du dann das Zeug abwischen kannst. Nee, das machen die ganz anders. Die haben tatsächlich, das sieht man auf diesen Konstruktionsbildern, Warte, ich scrolle. Sieht man hier, wie das zusammengebaut ist. Da sind also die Farbtargets hier auf der linken Seite. Und dann auf der rechten Seite sieht man Magnetringe, die unter den Farbtargets sind. Das sind Permanentmagneten unter den Farbfeldern. Irgendwie ringförmige Magnete. Und weil der Staub auf dem Mars ist rostig. Ne? Deshalb ist der Mars rot, weil das sehr viel Eisenoxid hat, dieser Staub. Und damit kannst du dann mit Magneten quasi den Staub von den Feldern irgendwie weghalten.
Ach.
Und das soll wohl gut funktionieren.
Okay.
Tja. Eine magnetische Graukarte mit viel im Hintergrund.
Magnetischer ja. Staub.
Das das sind die Farbtargets auf dem Rover.
Interessant.
Fand ich stark, die Geschichte.
Ja, das ist so ein kleines Ding, ne? Also erstmal denkt man, okay, Farbkalibrierungstafel, das ergibt schon irgendwie Sinn, wenn man da Farbfotos machen will und das soll verbindlich sein, dass man dann eben auch sehen kann, wie ist die Atmosphäre gefärbt, wie dicht ist der Staub und so weiter. Sonst, wer schon mal Bilder bearbeitet hat, weiß, da kriegt man ansonsten jede Farbe, die man möchte. Das finde ich schon cool, aber wenn man dann sieht, wie viel Detailliebe da drin steckt und Gedanken sich gemacht werden, weil da kann jetzt halt nicht mal eben jemand dann die Tür aufmachen, rausgehen und sagen, ich putze noch mal kurz drüber oder so.
Jo.
Wobei jetzt hätten sie die Flugdrohne, ne? Die könnte ja dann auch einfach immer kurz drüber fliegen und dann quasi den Staub machen sie nächstes Mal.
Genau, machen sie nächstes Mal.
Finde ich toll.
Ja. Kommen wir zum.
Ich. Toll.
Kommen wir zu einem etwas unerfreulicheren Thema.
Oha, jetzt kommt ein Downer.
Ja. Ja, ein bisschen schon. Das hat mir auch tatsächlich so wirklich das Blut etwas einfrieren lassen. Und das, es geht um einen Fotografen. Da gab es einen Artikel in Vice über einen irischen Künstler namens Mac Lowry. Der Fotos koloriert hat. Ja, ist erstmal
soweit nicht ungewöhnlich, ja.
Weiter ungewöhnlich.
Also Schwarz-Weiß-Bilder kolorieren.
Genau, Schwarz-Weiß-Bilder kolorieren, was erstmal soweit nicht, oder was man jetzt mittlerweile ganz gut kennt. Hat die noch weiter retuschiert, und zwar hat er dann auch den Leuten Lächeln gezaubert, ne, Gesichtsausdrücke verändert.
Okay.
Ja, soweit ist das auch erstmal, ja, kann man machen, ne?
Ist dann halt keine Dokumentation mehr.
Nee, war es wohl auch nicht gedacht als solche, aber das Problem dabei war, diese Bilder waren von der Website des Tualsieng Genocide Museums. Das ist ein Museum in Kambodscha, und Kambodscha hat eine sehr blutige Vergangenheit. Die Roten Khmer, also wer die Geschichte nicht kennt, ganz kurz, die Roten Khmer, die haben 1975 sind die an die Macht gekommen in Kambodscha und haben dann bis 1979 das Land quasi totalitär regiert. Das steht so in der Wikipedia, also gerne mal nachlesen. Und die wollten die Gesellschaft quasi mit Gewalt umbauen und haben dann fast die vollständige Bevölkerung vertrieben beziehungsweise sie umgebracht. Das war also ein riesiger Genozid. Bis zum Schluss irgendwie waren so geschätzt zwischen 1,7 und 2,2 Millionen Kambodschaner Opfer dieser Sache. Also es war eine ganz schlimme Geschichte. Da gab es Foltercamps und alles Mögliche. Und eines dieser Foltergefängnisse, wo dann auch viele Leute gestorben sind, war eben dieses Tualsieng, wo jetzt dieses Museum drin ist. Und ja, was hat dieser Fotograf gemacht? Er hat von der Website des Museums Bilder von Verhafteten genommen, einfach so, und hat die dann quasi retuschiert. Super Idee, oder?
Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Ja, das frage ich mich eben auch. Und das ging dann eben so weit, dass dass dann relativ schnell eine Petition online war. Diese Petition hat dann relativ schnell dazu geführt, dass Vice den Artikel entfernt hat. Das war das erste Ziel. Und Jetzt geht es aber weiter, weil sie sagen, das geht so nicht. Ne? Wir, also hier ist diese Petition. Also der Artikel has been taken down, but there's a new petition requesting an apology. Ne? Weil das kannst du eigentlich so nicht stehen lassen.
Nee, natürlich da, nicht. Also ich habe gerade auf die eine Seite drauf geguckt, wo da Beispiele sind. Das sind ja quasi die Mugshots, von denen, ich nehme an, zu Tode Verurteilten.
Sowas,
ja. Die dann und, einfach mal als schickes Porträt gemacht wurden mit Farbe und Lächeln im Gesicht. Also das, also sorry, hat, da gefriert sich bei mir gerade das komplette Blut weg.
Ja, und das ist, wie gesagt, gibt es jetzt eine aktualisierte Petition. Und das, so schnell habe ich noch nie was unterschrieben, weil
hoppla, ja, hoppla.
Das darf halt nicht. Und das hat zu Recht, finde ich, einen riesen Aufschrei bekommen. Und weißt du, das ist ja nicht, dass da irgendwelche alten Bilder, die vielleicht vor 500 Jahren und sonst was, selbst da wäre es problematisch, aber da sind ja Angehörige, da sind ja noch Leute, die dann noch
selbst verloren haben oder sonst nicht, was. Es gibt Themen, die nicht zusammengehen. Also wenn er sich jetzt Fotos genommen hätte aus der frühen Zeit der Fotografie, wo die Leute einfach nicht gelächelt haben auf den Bildern, weil die da irgendwie mehrere Minuten festgebunden auf ihrem Stuhl sitzen mussten, um nicht zu verschwimmen bei den langen Belichtungszeiten. Deswegen gucken die alle so ernst. Und natürlich gibt es auch eine Zeit, wo es einfach in war, ernst auszusehen auf den Fotos. Wenn man solche Fotos nimmt und würde die jetzt verfremden und würde da ein Kunstobjekt draus machen, würde sagen, guck mal, wie würden die jetzt aussehen, wenn sie freundlich lächeln oder sowas. Das könnte ich noch irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, okay, das war früher ein privates oder auch von Jossen offizielles, aber ein schönes Foto, und dann macht man eben ein schönes, modernes Foto da draus. Das kann man ja so als Kunst verkaufen. Aber Fotos von Verurteilten zu nehmen, egal welcher Hintergrund dahinter steckt, sorry, das finde ich, also wer auf diesen Gedanken schon kommt, ich glaube, da ist irgendwas schräg im Kopf.
In diesem Moment ist das ja nicht nur einfach, dass man Bilder verändert auf eine künstlerische Art und Weise, sondern das ist ja das läuft ja schon fast unter Geschichtsfälschung. Und
ja, und ich finde das auch ein Vergehen, also ein Verbrechen an der Geschichte als solches, weil du verharmlost damit einfach eine ganze Menge und
ja.
Also diese Bilder zu suchen mit dem Ziel, sie schön zu machen, also diesen Zusammenschluss, den finde ich auch vor dem Hintergrund des Kunstaspektes nicht. Nee. Also sorry, da fehlt mir alles.
Da ist für mich ganz klar eine Grenze überschritten, ganz ja, logisch.
Sehr deutlich. Nee, finde ich gut. Also Petition finde ich gut und eine öffentliche Entschuldigung ist mal das Mindeste, was man erwarten darf an dieser Stelle. Ob er daraus lernt, waren er, ne? Fotograf, Bildbearbeiter. Also ob er daraus lernt, das kann man jetzt an dieser Stelle nur hoffen. Ich finde, das geht einfach nicht. Nee.
Gut.
Puh, das, danke Chris.
Wie machen wir da jetzt eine Überleitung?
Aber finde ich gut, dass man auch über solche Themen mal spricht und die den Finger in die Wunde legt, weil wir hatten schon in den Jahren, wo wir das hier machen, immer mal das Thema, wo ist die Grenze von Bildbearbeitung, was darf man nicht. Und ich finde, das ist ein ganz eindeutiger Punkt, das soll man nicht dürfen, das geht einfach nicht. Das sollte der gesunde Anstand einfach verbieten an dieser Stelle.
Ja, sollte er.
Lass uns mal bei Adam Savage weitermachen. Das ist, glaube ich, eine positive Note, wenn es das ist, was es ist.
Wir machen bei Adam Savage weiter. Also Adam Savage, der Mythbuster und mittlerweile sehr bekannt als Maker in der Maker-Szene. Der hat gerade ein schönes Projekt gemacht. Und zwar ich muss ja gerade mal parallel Links in die Shownotes packen. Er hatte ein Bild gemacht, also er macht immer so One-Day-Builds, also er nimmt sich da, wobei ein One-Day-Build.
Also kein Bild, sondern ein Bau.
B-U-I-L-D, ein Bau. Mhm. Und baut etwas, was wobei One-Day-Build irreführend ist, weil es, das ist wie unser Dienstags 18 Uhr, der Tag kann auch mal länger sein oder kürzer. und unter anderem hat er hier ein Bewegtbild-Ding gebaut, das ist basierend auf der Animation mit dem Galloping Horse von Edward Muybridge.
Ganz bekannt.
Man erinnert sich vielleicht. Genau, Muybridge hat damals 24 Kameras nebeneinander gestellt Und die wollten rausfinden, ob ein Pferd beim Galopp die alle vier Hufe gleichzeitig vom Boden hebt.
Ja, wahrscheinlich waren sie besoffen, als sie das rausfinden wollten, weil das sieht jeder Mensch mit bloßem Auge, wenn ein Pferd galoppiert.
Ja, aber man kann es auch mal fotografisch festhalten. Es gab halt irgendwie Trolle, die das nicht sehen wollten. Auf jeden Fall hat Muybridge dann 24 Kameras nebeneinander gestellt und hat da Schnüre gespannt und diese Schnüre haben dann jeweils die Kamera ausgelöst. Also das Pferd ist quasi durch die Schnüre durchgaloppiert und hat die einzelnen Kameras ausgelöst. Und hinterher hat man das dann zusammengepackt und hat dann ganz deutlich diese Bewegungsphasen gesehen. Also eine sagenhafte, schöne Geschichte über die Fotografie. Und der Adam Savage baut in diesem Video eben eine, ja, so eine Art mechanisches Daumenkino. Und dieses Daumenkino, das flippt dann eben durch diese Bilder durch von dem galoppierenden Pferd. Und ich habe jetzt nur dieses eine Zitat daraus. Ich meine, es ist eh toll, jemandem zuzugucken, wie er Sachen baut. Ich mag das total. Aber es ist wunderschön, wie er da mal eben aus dem Stegreif, ne? Der macht das nicht geskriptet, sondern er macht das aus dem Stegreif. Und der Mann ist halt ein Vollprofi. Und ich will mal kurz diesen Satz zitieren, den er da sagt. Every single one of these frames is a wire being tripped, sending a signal to a camera shutter, allowing that shutter to activate, allowing light to hit a plate that's got a chemical on it that changes its chemical properties when it's exposed to light, and that chemical property translates to light and dark areas which burn an image projected onto that plate from a lens. And when we do that many times in a row, we end up getting to see the world in a way that human eyes were never able to see before. We are effectively able to freeze time. Und
ja, das ist so man schön. Sieht seine Begeisterung, ne? Der Mann professionelle, ist aber kindliche Begeisterung für diese Technik. Das ist wirklich stark.
Ja, und dem Mann beim Sachenbauen zugucken ist immer eine Freude. Also deshalb in den Shownotes der Link nicht nur zu diesem einen Zitat, sondern auch zu dem Video auf YouTube, wo man ihm so ein bisschen über die Schulter gucken kann. Es ist cool.
Wobei man an dieser Stelle sagen muss, wenn ihr schon Adam Savage-Fans seid von den One-Day-Builds, an dieser Stelle baut er nur etwas zusammen, was ein fertiger Bausatz ist, den man so das kaufen kann. Das ist ein One-Day-Zusammenbau. Also das hat er sich jetzt nicht selbst ausgedacht und selbst die Karten geprintet und so
richtig,
weiter.
Richtig.
Es ist schon etwas simpler.
Aber trotzdem ist es irgendwie cool.
Genau, es ist mal schön, ihm dabei zuzugucken, dass er, wenn er so einen Bausatz zusammenbaut, über dieselben Dinge stolpert, wie unser eins drüber stolpert und auch mal eine Niete zu früh reindrückt und solche Späße macht. Das ist einfach sehr, sehr herrlich. Und wenn das einem solchen Profi passiert, fühle ich mich besser, wenn ich den nächsten Bausatz zusammentacke.
Der macht viele Sachen richtig. Unter anderem gibt er den Leuten auch die Erlaubnis, Fehler zu machen, weil er selber genügend macht.
Ja, und weil man aus ihnen lernt. Also das ist das Wichtige daran. Also Fehler machen ist gut. Es ist blöd, wenn man denselben Fehler zweimal macht. Aber Fehler machen ist gut.
Wir machen ja keine Fehler.
Niemals.
Aber
nee, niemals. Absolut nicht. Wir entwickeln uns ja auch. Ist auch egal. Ich komme mal einfach zum nächsten
Punkt. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo du dir deine eigene Webseite bauen kannst. Ja, bauen kannst. Es ist vollkommen egal. Wenn du fähig bist, einen Webbrowser aufzurufen, dann kannst du dir bei Jimdo eine Webseite bauen. Das kannst du ausprobieren. Ja, prove me wrong. Geh auf happyshooting.de/Jimdo. Dann guck mal da, was da so der Einstieg ist. Klick mal hier Webseite erstellen. Ich weiß nicht genau, wie der Button beschrieben ist. Da fängst du einfach mal direkt an. Ist kostenlos. Keine Kreditkarte hinterlegen, gar nichts. Keine Fußangel, nichts. Ist kostenlos. Diese Seite bleibt dann auch kostenlos. Beantwortest ein paar Fragen, hast ein fertiges Grundgerüst und kannst dann einfach direkt im Browser wie in einem Texteditor die Überschrift anpassen, die Inhalte anpassen, die Bilder anpassen. Das Ganze funktioniert auch vom Smartphone aus. Ist natürlich ein bisschen klein, das Fenster, aber wenn man mal schnell was ändern möchte an seiner Webseite, zum Beispiel eine Öffnungszeit anpassen oder ein Tagesgericht reinschreiben oder irgendein Angebot oder irgendeinen Blogbeitrag ergänzen, das geht alles auch vom Smartphone, natürlich auch vom Tablet oder an jedem Rechner. Und so sieht eben auch die Webseite an jeder Bildschirmgröße immer wieder passend und richtig aus. Und das ist schön, weil da musst du dich nicht drum kümmern, du musst dich nur um die Inhalte kümmern. Und das wird dir tatsächlich sehr, sehr leicht gemacht. Kostenlos ist es, weil du dann nicht deine eigene Domain hast. Das heißt, oben in der Browserzeile steht dann irgendwas von Jimdo drinne. und dein Wunschname dann, wenn er noch frei ist. Aber wenn dir das gefällt, was du da siehst, kannst du da kostenpflichtige Pakete klicken und dafür kannst du dann unter anderem auch deine eigene Domain dir da registrieren, die deine bleiben sollte, wenn du später mal so weit wächst, dass du für zigtausend Euro dir irgendwo eine Webseite bauen lässt oder was ganz anderes machen willst. Das ist eine ganz normale Domain von Denik zum Beispiel, die dann dir gehört. Ist also kein Problem. Da kannst du gut mit starten. Aber probier's doch mal aus. Ich finde das ganz praktisch. Du kannst sogar einen kleinen Shop da einrichten. Du kannst sogar einen Shop einrichten, wo Leute dann mit Apple Pay bezahlen können. Das alles ist möglich. Da gibt es so ein Stripe-Modul und Stripe wiederum hat Apple Pay. Muss mal gucken, in welchen Bezahlpaketen das drin ist, wenn du das brauchst. Schaust dir mal an, experimentier mal rum. Und wenn du eine schöne Webseite gemacht hast, wo du zum Beispiel über dein Fotohobby berichtest oder über neue Erkenntnisse der dunklen Materieforschung, weil du hast es geschafft, sie zu fotografieren. Wie wär's? Zeig's auf deiner Webseite und schick den Link an uns an info@happyshooting.de, wenn wir das hier mal vorstellen sollen. Und erklär mir, wie du das mit der dunklen Materie gemacht hast. Wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support. Ach so, du kannst sparen. Wenn du da ein kostenpflichtiges Paket klickst, das ist wichtig, das muss ich hier sagen, dann benutz unseren Gutscheincode Belichtigung. Belichtigung ist der Gutscheincode 2i für 20% auf die erste Bestellung bei den kostenpflichtigen Paketen. Das ist wichtig, damit die wissen, dass du von uns kommst und das tut uns gut und tut dir gut und da freuen wir uns alle drei. Also, danke für den tollen Support. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Ich glaube, wir sind zu gut. Ich glaube, wir sind einfach zu gut, weil für normalerweise müssten an dieser Stelle jetzt Fragen kommen. Entweder die im Slack oder die von Twitter. Und so wie es aussieht, haben wir keine Fragen.
Keine das Fragen. Heißt,
wir haben alle Fragen beantwortet und keiner muss was wissen. Ist doch schon cool.
Ja, aber wenn du da draußen Fragen hast, dann kannst du uns die schicken. Entweder per E-Mail an info@happyshooting.de, ne, oder bei Twitter mit Hashtag HSFrage oder hier im Slack, wie du da reinkommst. Das siehst du, wenn du auf happyshooting.de/live gehst. Da kannst du dich einladen lassen zum Slack und da haben wir einen HS-Fragen-Kanal. Oder du kannst auch einen Audiokommentar aufnehmen oder sogar einen kurzen Videokommentar aufnehmen und den auch an info@happyshooting.de schicken oder den Link dorthin. Dann laden wir uns das hier runter. Viele Möglichkeiten.
Kannst gerne mal. Der Kai sagt, ich lüge. Sind da tatsächlich Fragen, die wir nicht gefunden haben?
Ich habe keine. Ja, jetzt gerade, während wir aufgenommen haben, das zählt nicht. Ach
so. Nein, das ist. Sorry, wir brauchen da das
bisschen vorbereiten
so spontan leider nicht. Ja. Sehr schön. Ja, kommen wir zum Terminkalender. Der Terminkalender. Ja, wir haben tatsächlich wieder eine Ausstellung hier zu anzukündigen. Und zwar hat der Jürgen uns das geschickt. Und zwar geht es um die öffentlich zugängliche Fotoausstellung Stuttgart, trotz, in Klammer T, Corona. Es geht um das Stadtpalais im Museum für Stuttgart. Das Stadtpalais zeigt ein Fotoprojekt Stuttgart trotz Corona vom 10. März bis 2. Mai 2021. In einer Ausstellung Fotos von einem Leben im Ausnahmezustand. Wir alle erleben gerade einen historischen Moment der Zeitgeschichte. Die öffentlich zugängliche Ausstellung Stuttgart trotz Corona beschäftigt sich mit den Fragen, wie erleben und erleben die Wie erlebten und erleben die StuttgarterInnen die Zeit der Pandemie und wie haben die StuttgarterInnen das Erlebnis fotografisch festgehalten? Ja, dann hoffen wir mal, dass das Stadtpalais ein gutes Hygienekonzept hat, aber es ist eine Ausstellung, die geht vom 5.2. Vom 10. März bis zum 2. Mai so rum. Also, schaut es euch an, wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Und auf dem Terminkalender könnt ihr natürlich weiterhin Fototermine eintragen, egal ob das jetzt virtuelle oder echte Ausstellungen oder sonst welche Fotoevents sind. Das geht auf happyshooting.de/Terminkalender und dort findet ihr Termine und dürft auch welche eintragen.
Wunderbar.
So. Jetzt. Oh. Genau. Haben wir.
Das ist hier der Klingelwecker hier.
Gewinner zu ermitteln und zwar von der Verbessern-Aufgabe. Die Verbessern-Aufgabe ist die das?
Da haben wir tatsächlich nur 13 TeilnehmerInnen.
Ja, das sind wenig. Was ist los, Leute? Hier sind aber schöne Bilder. Das war aber jetzt auch kein so ein wirklich straightforward Thema, ne?
Das war schon ein bisschen. Das
ist schon so ein bisschen so. Ja.
War zu schwierig. Ist, offensichtlich.
Das ist, ja, verbessern.
Hätte die Aufgabe rot geheißen, hätten wir wahrscheinlich 100 TeilnehmerInnen, aber. Verbessern?
Ja, ja, 13. Gut. Aber 13, das heißt, ihr habt enorm hohe Gewinnchancen. Und zwar gibt es heute
zu gewinnen. Auch wenn es enorm lange dauern könnte, bis wir einen GewinnerInnen ermittelt
macht
haben.
Macht nichts.
Ein Easy Rap.
Ist dann halt ein Easy Rapper. Und zwar diesmal die Größe M in Blau. Und das ist natürlich wieder zur Verfügung gestellt von unserem Sponsor. Und,
tolle Teile.
Von Enjoy Camera. Und das würfeln wir jetzt mal. Das erwürfeln wir jetzt mal. 1 bis 13 auf die Plätze, fertig. Ich fange an. Die 65.
Die 80.
Und die 96. Nee, 99.
Man könnte jetzt auch zwei Sechserwürfel nehmen. Nein, der würde nicht reichen. Siehst du? Mathe.
Ich bin ein Genie. Da wäre dann das wieder mit der Statistik falsch, mit den Wahrscheinlichkeiten. Da kriegen wir wieder aufs Dach geschrieben.
Ja, vor allen Dingen mit zwei Sechserwürfeln kommst du halt bis 12, nicht wahr?
Oh, muss halt noch
das Halbbit. Das Halbbit.
Behalte 1, Würfel 2, behalte 1.
Wie wär's mit einer 5?
Was?
5?
Oh, das ging jetzt aber schnell.
Wahnsinn.
Na gut. Na gut. Ich
guck gerade. Matchbox habe ich hier.
Ah, Rolf.
Das
alte hier. Bekannte. Das ist das mit dem. Moment, wo ist jetzt hier?
Mobilitätsverbesserung mit E. Das heißt, wir sehen gerade noch das Stück vom Autokennzeichen, wo ein E drauf ist. Also ist es vermutlich ein E-Fahrzeug.
Naja, die Hybriden dürfen das auch.
Ja, das ist fürchterlich, oder? Fetter Porsche Cayenne, Scheißding da irgendwas, dann, darf ein E-Kennzeichen.
Und dann sehen wir vorne im Vordergrund irgendwie ein gelbes Kabel, was wahrscheinlich in der Ladestation steckt, oder?
Das steckt in der Ladestation vorne. Also im Vordergrund das Weiße, das wird diese Ladesäule sein. Und da ist bestimmt das Auto gerade angeschlossen.
Und das ist, was ist denn das? Welcher ist denn das?
Vorne mit der blauen Linie, ist das ein Hyundai oder ist das ein VW hier, so ein i irgendwas?
Muss mal gucken hier. Keine Ahnung, was das ist. Die Kamera ist auf jeden Fall eine R6.
Schon mal schön. Alles richtig gemacht. Das ist ja die ich auch hatte.
Ein E-Fahrzeug beim Laden und dann geht das Kabel nach hinten. Also ist es kein Nasenlader, sondern ein Arschlader.
Ja. So Golf, sagt der Manuel.
Ah, Golf. E-Golf?
Ja, warum nicht?
Gibt's oder ID3. Ne? E-Golf gibt es ja noch, genau. Ja, ein Hintenlader.
Ein Hintenlader.
Sehr schön. Ist mir sehr sympathisch. Elektrisch fahren ist mir sehr sympathisch.
Also es ist zumindest ein raffinierter Bildausschnitt, dass man vom Kennzeichen genau das E noch sieht, ganz links am Bildrand. Das ist ganz witzig. Spiegelt auch so ein bisschen das Schwarz-Weiß von der Ladesäule und diesem Sticker, was da vorne dran ist, irgendwie wieder. Ganz nett gemacht. Ansonsten, ja, meine Güte, ist halt vorne auf ein E-Auto drauf fotografiert. Ne? Ich denke, ja,
es ist jetzt kein künstlerisch spektakuläres Foto. Das Rot-Blau, das könnte man noch als einen künstlerischen Touch bezeichnen, diesen Farbkontrast.
Ja, ja.
Ist halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen ja. Suchbild und so.
Der Ausschnitt passt. Schön umgesetzt an dieser Stelle. Und ich finde zu Recht ein Easy Wrapper gewonnen.
Ja, ist klar, was es ist. Und Rolf, du kannst ab jetzt deine Kamera blau einwickeln. Sehr schön.
Ja, passt ja zum Golf vorne. An chris@happyshooting.de bitte schreiben, Stichwort Gewinner. Und schreibt noch Easy Wrapper dazu, damit Chris Bescheid weiß. Und eine Anschrift von dir oder jemandem, an den Chris den Easy Wrapper schicken darf.
Genau. Dann haben wir hier noch, gehen wir mal durch die anderen auch noch durch, sind ja nicht so
sind
viele.
Nicht so viele.
Haben wir noch,
können wir ein bisschen was dazu sagen.
Die Aufgabe war verbessern, das ist jetzt hier eine Klassenarbeit oder sowas, ein Test mit Häkchen und Zeug. Ja, das ist aus Sicht einer Lehrkraft.
Also quasi Fehler korrigieren, verbessern.
Okay. Genau. Was wird hier verbessert? Ah, hier wird ein Gebäude renoviert mit Gerüst und
sehr schön. Fassadenverbesserung quasi.
In Bäumen mit Kran daneben. Ach, nochmal ein Kran von unten schräg fotografiert.
Auch ein gern genommenes Motiv. Ne? Also der sitzt wirklich gut im Bild, wie so oben der Ausleger diagonal durchs Bild läuft. Und
Ja, das passt gut. Das ist mir fast schon so ein bisschen zu gleichmäßig da reingepasst. Reibt sich ja gar nicht.
Ja, unten rechts richtig schön reingesetzt. Das ist schon schön. Oh, was haben wir denn hier? Entenfamilie?
Unsere Sicherheit wird sich verbessern, wenn wir den Bürgersteig erreichen. Ah, eine. So eine Entenfamilie, sowas, die jetzt über die Straße gehen. Dann haben wir hier das von Rolf. Dann haben wir hier ein.
Oh, was ist das denn?
Mensch in der Höhle mit Helm und. Was hat denn der da? Ein Fund bei einem unserer Ausflüge. Ach, das ist Wolfgang. Ein unter der Erde gelagerter. Eine unter der Erde gelagerte Situationsverbesserung. Was? In den Tiefen einer Höhle konnten wir diesen Situationsverbesserer für schlechte Zeiten finden. Ob das die Sache am Tag der Aufnahme oder irgendwann später wirklich verbessert, sei dahingestellt. Aufnahmen mit dem, was wir dabei hatten, unserem Telefon. Ein Situationsverbesserer.
Was ist denn ein Situationsverbesserer? Irgendwas NATO?
Ist das irgendwie eine Ration oder ist das irgendein Sprengkasten?
So eine Notration oder?
Ja, oder keine
Sprengkasten?
Ahnung.
Keine Ahnung. Klär uns auf.
Wolfgang spielt mit Bomben. Ja, was weiß ich denn?
Die Höhle war vorher nicht da.
Hier ist eine Verbesserung. Hier ist die Verbesserung. Da ist ein abgepaustes Happy Shooting Logo, was weggradiert wird. Schriftzug weggradiert wird. Versuch an der Zeichnung nicht schön, also muss hier verbessert werden. Och, Happy Shooting Logo ist immer schön.
Absolut.
Immer schön.
Ah, Munition Wolfgang sagt von NATO, Munition.
Schreibt Wolfgang.
Patronen.
Das lag da einfach so rum, da unten?
Wahrscheinlich keine Patronen mehr drin, sondern nur die Kiste. Wir sagen mal, da lag nur die Kiste, Wolfgang. Da lag nur die Kiste, da bin ich ganz sicher.
Dann hier von Steff, Frühjahrsausbessern. Dieses Boot ist ein Jahr älter als ich und das will schon was heißen.
Schön, so ein Holzboot. Oh, die finde ich toll. Toll, toll, toll.
Tja, dann gab es ein, was ist das? Ein Baumstamm mit einem, ist das ein Biber oder was?
Das ist eine Reflexion Shaving auf der Wasseroberfläche, for the oder?
Bug. Für die Wanze auf dem Stamm hat sich die Situation kurzfristig verbessert. Eine Wanze auf dem Stamm?
Ganz
da
links.
Ist eine Wanze. Oh, die ist aber sehr klein, die Wanze.
Ja, das ist ein Suchbild.
Das ist wirklich ein Suchbild. Da gucke ich aber eher rechts auf den Puschel, da was immer das auch ist, weil das viel größer und heller und prominenter ist.
Aber das Bild insgesamt ist stark mit dieser Reflexion. Das sieht echt cool aus.
Na gut. Und dann noch eine Textverarbeitung, Rezepttipps. Das muss man verbessern. Gut, dass man Ando hat auf dem Rechner oder so.
Ja, kleiner Punkt für die Idee, aber ansonsten halt ein Foto vom Bildschirm, ne?
Ja, und hier ein Zaun, der gerade verbessert wird, also sprich angepinselt wird.
Auch wieder die Pinsel-Idee, ja.
Der Pinsel, und hier haben wir noch einen Equalizer an einer Stereoanlage, wo man den Bass und die Höhen verändern kann. Da kann man also den Sound verbessern.
Er hat aber nur verbessern die Bässe auf 5 gezogen.
Er schreibt auch verbessern mit Ä, weißt du?
Genau, wegen Bassen.
Schönes Wortspiel. Mal spielt er was, mal spielt er besser. Das ist doch geklaut. Und dann haben wir, was haben wir hier noch? Eine Ansammlung von rostigen Stahlstäben und daneben eine von gebürsteten, entrosteten.
Mhm. Wobei die beim Bürsten auch an Höhe verloren haben.
Das sind ja nicht die gleichen. Ich glaube schon, dass das ein Foto ist. Das ist nicht.
Bestimmt zu viel geputzt. Kurz geputzt.
Nun gut, auf jeden
Fall. Ich habe das mal zu Adriano Celentano gelesen, zu irgendeinem Album, was er hatte. Zitat, mal singt er Bass, mal singt er besser.
Das ist, glaube ich, ein altes.
Aber das muss uralt sein.
Das ist ein Heinz-Erhardt-Zitat.
Muss Heinz Erhardt sein. Meinst du, es würde zu ihm passen? Ja,
das wäre 100% wäre das Heinz Erhardt.
Findet die Community für uns heraus, bei der wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken möchten, nicht wahr?
Genau. Und bei den Schonoteuren und bei allen, die hier toll mitmachen. Wir wären theoretisch am Ende der Sendung, aber wir haben noch ein One More Thing. Juhu, ein kleines
Jetzt darf ich es mir angucken, ja.
Und das ist ein, Mugshot. Also Mugshot ist ja so ein Verbrecherbild von einem zweijährigen Verbrecher.
Kenne ich schon.
Und zwar geht das zurück auf Alphonse Bertillon. Das ist ein Fotograf, der hat, ich pack's mal hier auf den Bildschirm, der hat im Prinzip den Mugshot erfunden, also das klassische Verbrecherbild, einmal von vorne, einmal von der Seite, und hat dann, um nochmal das zu testen und zu üben, seinen kleinen Sohn, seinen Zweijährigen, vor die Kamera gesetzt, und der steht dann unten auf dem Bild, François Bertillon, âgé de 23 mois, also 23 Monate alt, so knapp 2 Jahre. Und das Verbrechen soll wohl gewesen sein, dass er an den Birnen genascht hat.
Kannst du das auch auf Französisch sagen?
Nein, das steht da nicht. Ich kann nur lesen, ich kann also, nicht sagen. Mein Französisch
ist enttarnt, tut mir leid. Ups. Weil ich dachte jetzt gerade, jetzt spricht er nicht nur Deutsch und fließend gutes Englisch, jetzt spricht er auch noch Französisch. Dann nehme ich gleich einen.
Oh, Französisch lassen. Hatte ich lange in der Schule, war auch ein paar Mal im Urlaub in Frankreich, aber das Französisch ist, da fehlen mir hauptsächlich die Worte, fehlen mir. Grammatik geht noch, Aussprache geht noch, aber il me manque les mots.
Also, um mit der nackten Kanone zu sprechen. Sprechen Sie Französisch? Nein, aber ich küsse auf diese Weise. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alles Gute. 3, 2, 1.
Happy Shooting.